Ihr großes Interesse für Umwelt und Planung führte Dr. Anja Weltschow von Leipzig nach Bonn und über Edinburgh bis hin nach Neu-Delhi. Doch statt einer angedachten Professur legte sie anschließend eine Bilderbuchkarriere bei der AOK Nordwest hin. Dort war sie Abteilungsleiterin und spätere Fachbereichsleitung, bevor sie an einem Burnout erkrankte. Welche Gründe zu ihrem Burnout geführt haben und was sie heute beruflich macht und natürlich auch welchen Berufseinstiegstipp sie für Studierende hat, darüber erzählt sie uns heute sehr offen und sehr persönlich. Ja, hallo, herzlich willkommen zu der neuen Ausgabe von NA699, der Geografen-Podcast. Und heute zu Gast ist bei uns Dr. Anja Weltschow. Und da freue ich mich auch sehr drauf, weil die Anja mittlerweile ein anderes Themenfeld bedient, was auf den ersten Blick gar nichts mit der Geografie zu tun hat. Ich verrate nur so viel, dass ihr Hashtag ist aktuell Burnout Survival. Und da stellt sich natürlich die Frage Geografie. Wie passt das dazu? Aber das wird sie uns gleich erzählen. Hallo Anja, herzlich willkommen bei uns. Stell dich doch einmal ganz kurz zu deiner Person vor und was du jetzt aktuell gerade machst.
Vielen lieben Dank, Sandra, zu dem Intro. Ja, ich bin Dr. Anja Weltschow und Gründerin von Stop Burnout. Nach meinem eigenen Burnout und Depression ist es mein Herzensthema, andere auf ihrem Weg vom Burnout zurück ins Leben zu begleiten. Und da sind meine Themen Burnout-Prävention und Burnout-Recovery durch die Kraft der positiven Gedanken. Da erzähle ich euch gerne nachher noch ein bisschen mehr dazu. Und Burnout-Survival, genau, das ist so mein Thema. Ursprünglich habe ich mal Geografie studiert. Gestartet bin ich 1996 und da werden wir ja gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ist schon lange, lange her.
Ja.
Und im Herzen bin ich immer noch Geografin. Und wie Geografie und Burnout und mentale Gesundheit zusammenpasst, da habe ich auch ein paar Ideen zu.
Wunderbar, gut. Dann lass uns doch mal gleich anfangen, ganz, ganz vorne, 1996 hast du gesagt. Ich nehme an, da hast du angefangen, Geografie zu studieren, aber warum?
Ja, ich habe angefangen, Geografie zu studieren. Geografie war eines meiner Lieblingsfächer in der Schule und dann ist ja so nach dem Abi, ja, was mache ich? Also ich wusste, ich wollte studieren und es sollte auf alle Fälle was Spannendes sein. Und ich wollte was, wo man viel draußen ist und wo man viel reisen kann. Und da war natürlich Geografie ganz weit oben. Und dann kam es noch dazu, dass ich mich für Umwelt- und Stadtplanung interessiert habe. Ich habe ja in Leipzig angefangen. Meine Mutter arbeitete im Neuen Rathaus. Und dann habe ich dort auch die Stadtplaner besucht. Das waren damals Geografen. Und die haben mir natürlich auch super spannend vom Geografiestudium berichtet. Und dann dachte ich, ja, das ist es. Ich fange jetzt an, Geografie in Leipzig zu studieren.
Mhm. Okay. Hast du es dann auch in Leipzig beendet?
Nein. Also wir waren, also in Leipzig war damals sehr schön, dort anzufangen als Studienanfänger. Wir waren nämlich erst der zweite Jahrgang. Geografie hat damals ganz neu aufgemacht. Genau, wir waren so 60 Studenten nur und der Jahrgang über uns waren vielleicht 30, knapp 30, würde ich sagen. Also zweiter Jahrgang. Und gleich am Anfang des Studiums war eigentlich schon deutlich, Geografiestudium ist erstmal ganz anders als Geografie in der Schule. Das werden ja viele Studienanfänger feststellen, dass die Vorstellungen doch ganz anders sind als das, was man nachher macht. Und mich hat es dann ins Ausland gezogen. Ich wollte dann gern ein Auslandsjahr machen und habe mich in Edinburgh beworben. Dort für ein Jahr Geografiestudium. Da gab es auch keinen Austausch, weil wir halt noch so frisch waren. Ne? Also ich habe mich beworben, dann ist meine Bewerbung verloren gegangen, dann habe ich mich nochmal beworben und dann hat aber alles geklappt. Und dann war ich ein Jahr in Edinburgh und da habe ich schon festgestellt, also die Welt ist ja noch viel, viel größer. Ne? Der erste Schritt war so, ich gehe jetzt nach Edinburgh, wow, zum ersten Mal von zu Hause weg. Ich habe noch zu Hause gewohnt und dann in ein fremdes Land und da waren da Menschen aus aller Welt, ne, aus Südamerika, aus Südafrika, und dann hat man erstmal so festgestellt, ja, also ich will noch viel, viel mehr raus in die Welt. Und auch die Themen waren da ganz anders in der Geografie. Also das war auch spannend. Ich hatte schon, also ich habe das Grundstudium in Leipzig gemacht und da hatte ich schon festgestellt, ich hatte die Nebenfächer Soziologie und Jura. Das war so eine Empfehlung halt für Umwelt- und Planungsrecht und habe halt festgestellt, Jura ist überhaupt nicht meins. Ja, also ich kriegte man ja diese Probeklausuren und ich stellte fest, also ich hätte das immer ganz anders entschieden. Als dieses. Mein Gerechtigkeitssinn hat gesagt, also meine Lösung ist das nicht. Und deswegen habe ich sogar im Grundstudium nochmal das Nebenfach gewechselt zu Geologie. Ja, einfach um auch noch mir die Optionen offen zu halten Richtung physische Geografie. So, dann bin ich nach Edinburgh gegangen und dann gab es da so Sachen wie politische Geografie, feministische Geografie und Entwicklungsländerforschung. Das kannte ich noch nicht aus dem Grundstudium und in Leipzig gab es das damals nicht. Und das war natürlich super spannend, auch um den Horizont zu erweitern. Also, weiß noch, bei politischer Geografie, da hatte ich einen Kurs, da ging es um Russland, um Ressourcen, um Kriege, um Ressourcen. Und dachte ich so, wow, das ist alles Geografie. Und bei feministischer Geografie ging es zum Beispiel um Benachteiligung von bestimmten Gruppen. Also zum Beispiel von Homosexuellen, von Behinderten durch Architektur, durch Stadtplanung, durch räumliche Gestaltung. Und das fiel dann alles unter feministische Geografie. Also das hat den Horizont nochmal ganz, ganz weit aufgemacht. Und meine Erfahrung nachher aus dem Bewerbungsprozess war auch, dass ich tatsächlich immer danach gefragt wurde, was ist denn jetzt feministische Geografie? Ja, und dann habe ich in Edinburgh festgestellt, ja, Leipzig bietet jetzt nicht das, was ich gerne machen möchte. Ich habe mich super halt auch für Entwicklungsländerforschung interessiert. Und dann gab es dieses tolle Focus-Ranking. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und da war Bonn an erster Stelle damals für die Geografie. Und ich hatte tatsächlich zwei Kolleginnen da, die auch aus Bonn kamen. Und dann bin ich nach Edinburgh direkt nach Bonn gewechselt fürs Hauptstudium, um halt Richtung Entwicklungsländerforschung da in Bonn weiterzumachen.
Ja, so. Dann warst du ja von diesem Planungsthema im Prinzip komplett weg, oder? Das war so der Ausgangspunkt eigentlich.
Genau, vom Umwelt- und Planungsrecht war ich weg. Auch weil ich festgestellt hatte, in der Geografie gibt es so viele spannende und interessante Themen. Und Umwelt- und Stadtplanung kam mir dann einfach sehr, sehr langweilig vor.
Ah, okay. Also eine Horizonterweiterung.
Ja, also
in Schottland.
Genau. Also da war es eher so der Gedanke, jetzt in so einem Planungsbüro sitzen in einer Stadt ist interessant. Aber ich könnte auch in einem Entwicklungsland sein und da Projekte aufbauen und was für die Gesundheitsversorgung tun oder Naturkatastrophenschutz oder. Und das war einfach viel, viel spannender für mich. Dann bin ich nach Bonn gewechselt und dann hat sich es nochmal gewendet. Ich habe mir nämlich einen Job gesucht dann an der Uni und das ist auch was ich immer wieder empfehlen würde, weil ich dann in der Arbeitsgruppe, die hieß Geomed, Arbeitsgruppe für medizinische Geografie, und gleichzeitig waren wir das Büro für das Nationale Komitee für Global Change Forschung. Da habe ich so viel gelernt in der Arbeitsgruppe und das war dann der Shift nochmal Richtung medizinische Geografie. Das kannte ich vorher auch überhaupt nicht. Und das werde ich auch oft gefragt, was ist denn medizinische Geografie? Und da vielleicht ganz kurz, also großes Themenfeld ist Umwelt und Gesundheit, Forschung zur Auswirkung von Naturkatastrophen, Vulnerabilität war damals das Zauberwort und auch generell räumliche Verteilung, wenn es so um sowas geht wie Verteilung von Krankenhäusern, Rettungsdienststandorte. Also wir haben damals in der Arbeitsgruppe schon Gutachten für die AOK gemacht zum Thema Rettungsdienstaufkommen, Ich habe meinen ganzen Sommer lang Notfallprotokolle eingetippt. Also sehr, sehr vielfältig auch. Und durch das Nationale Komitee für Global Change Forschung, das war damals unter Professor Ehlers da in Bonn, haben wir viel auch mit Forschern und Professoren aus aller Welt zu tun gehabt, die halt sich auch mit dem Thema Klimaschutz beschäftigen. Also sehr, sehr vielfältig. Und das liebe ich auch so an der Geografie. Also wenn mich jemand fragt, würdest du noch mal Geografie studieren, würde ich sagen, ja, unbedingt. weil man innerhalb der Studienrichtung so, so viele Entfaltungsmöglichkeiten hat. Ja, also ich habe auch physisch-geografische Praktika gemacht. Wir haben an der Zugspitze Messungen gemacht zu Schuttkegeln und bodengeografisches Praktikum. Das kennt ihr bestimmt auch, dass man halt Profile aushebt, Ökosystemanalyse und. Also man hat ja wirklich so ein Riesenfeld und kann sich dann innerhalb dieser 1000 Möglichkeiten spezialisieren. Ne? Also das ist, das finde ich nach wie vor faszinierend an der Geografie. Also ich würde es immer wieder studieren. Ich finde es toll.
Ja, und du hast es ja nicht nur quasi studiert, mit Diplomen abgeschlossen, sondern du hast ja kurz darauf oder im Anschluss auch direkt promoviert. Wie kam es denn dazu?
Ich bin damals halt im Rahmen unserer Kooperation, hatte ich ein Praktikum gemacht bei der WHO in Neu-Delhi. Und habe da ein Thema gefunden für meine Diplomarbeit. Und zwar ging es um Luftverschmutzung und Gesundheit in Delhi. Also meine Diplomarbeit eher auch schon politisch ausgerichtet, nämlich welche Maßnahmen haben Nichtregierungsorganisationen ergriffen, um halt die Luftverschmutzung zu verbessern. Also damals, als ich in Delhi war, das war 2001, 2002, da sagte man, ein Tag in Delhi ist wie 5 Schachteln Zigaretten rauchen. Ja, so von der Luftverschmutzung her. Und dadurch hatte ich halt schon Kontakte nach Indien und habe mich dann halt entschieden, da auch zu promovieren und Doktorarbeit halt auch über das Gesundheitsthema in Indien zu machen. Und da ging es dann um die Gesundheitsreform in Indien. Und das passte ganz gut zu meiner Diplomarbeit, weil in meiner Diplomarbeit hatte ich schon viele Nichtregierungsorganisationen getroffen und interviewt, die da sehr, sehr engagiert für bessere Luftqualität sich in Delhi eingesetzt hatten. Und mein Thema dann für die Doktorarbeit beschäftigte sich ja auch mit dem Einfluss von Nichtregierungsorganisationen, nämlich auch in der Umsetzung der Gesundheitsreform. Also die Gesundheitsreform in Indien hatte damals zum Ziel, ganz viel Zivilgesellschaft einzubeziehen und diesen partizipativen Ansatz verfolgt, also Einbeziehung der Bevölkerung. Und das war natürlich ganz spannend, weil ich dann für die Doktorarbeit, also insgesamt habe ich 2 Jahre in Indien verbracht und durfte dann halt diese Region bereisen, habe auch die Unterstützung gehabt, damals von der GTZ, Gesellschaft für technische Zusammenarbeit hießen die damals noch, und konnte dann tatsächlich in ganz ländlichen Gebieten Ärzte und Gesundheitshelfer interviewen und auch Nichtregierungsorganisationen. Und war damals dann als Student auch in Regionen, wo man als Tourist überhaupt nicht hinkommt. Schon alleine, weil es da keine Hotels gibt. Mhm. Ja, also ich war im Himalaya unterwegs und dann auch in Westbengal, in Darjeeling. Und das war eine sehr, sehr, sehr spannende Zeit, wo ich auch ganz viel für mich mitgenommen habe. Und ja, das Promotionsthema war mir deswegen auch wichtig, weil medizinische Geografie war ja durch die Arbeitsgruppe Geomed an der Uni, war ja mein Steckenpferd geworden sozusagen. Also die medizinische Geografie war so mein Thema und deswegen, ja, habe ich promoviert. Und ursprünglich hatte ich auch mal die Idee, Professor zu werden. Ja. Das war das so, ich wollte mir einfach alles offen halten.
Okay, könnte theoretisch ja noch passieren, ist es aber bis dato nicht. Was war dann die andere Idee, die gegriffen hat? Ja. Oder was war das andere?
Ja, also, ja genau, nach der Doktorarbeit, muss ich sagen, hatte ich dann auch erstmal die Nase ein bisschen voll von der Wissenschaft. Das war so. Ich war ja dann viele Jahre an verschiedenen Unis gewesen, als zuletzt dann ja an der Uni München, weil unsere Arbeitsgruppe auch umgezogen war. Das war damals unter Professor Mauser an der LMU. Mhm. Und ich habe halt gemerkt, ich muss jetzt hier mal raus. Ne? Also es ist ja, ihr kennt das vielleicht auch dann, wenn man zu lange dieselben vier Wände immer um sich hat, muss man dann mal raus. Und ich habe dann ja die Promotion abgeschlossen und habe mich umgeschaut. Und wir haben damals schon sehr intensiv ja mit der AOK zusammengearbeitet und Gutachten für die gemacht. Und aus meiner ehemaligen Arbeitsgruppe arbeiteten dann 3 Kolleginnen und Kollegen schon bei der AOK. Und die berichteten immer sehr, sehr positiv über diese Arbeit. Und dann ist es man ja als Geograf auch in den meisten Sachen Quereinsteiger. Und die boten damals ein sehr, sehr gutes Trainee-Programm. Gibt es auch immer noch, wo man verschiedene Abteilungen durchläuft. Also das ist auch, was ich jedem Geografiestudent sagen möchte. Hab keine Angst, dass dein Geografiestudium vielleicht nicht 100% auf irgendeinen Arbeitsplatz passt. Es gibt so viele Programme für Quereinsteiger, also diese Trainee-Programme zum Beispiel oder auch das Firmen-Quereinsteiger suchen. Und da sind natürlich Geografen wie geschaffen für so Quereinsteiger-Programme.
Und das hast du dann auch gemacht, dieses
Training. Ja, ich habe mich auf verschiedene Sachen beworben. Ich hatte ja ursprünglich erzählt, Entwicklungsländerforschung, und ich wollte eigentlich in die Entwicklungshilfe. Mhm. Ich habe mich auch bei Entwicklungshilfeprojekten noch beworben. Ich habe mich bei der AOK beworben und ich habe mich auch bei der Studienstiftung des Deutschen Volkes beworben. Ich hatte damals ein Stipendium von denen und fand die Arbeit auch ganz toll, also die Unterstützung auch von der Studienstiftung, und habe dann verschiedene Angebote bekommen. Also ich hätte auch bei der Studienstiftung anfangen können, habe mich dann aber für die AOK entschieden, weil es mir wieder das interessantere Themengebiet erschien. Mhm. Bei der Entwicklungshilfe, ja, da hat mich meine Erfahrung aus Indien geprägt. Wir haben oft dieses Denken, dass wir sind so ein privilegiertes, reiches Land und wir müssen in den anderen Ländern gehen und den Menschen in den armen Ländern helfen. Und dann ist man vor Ort und stellt fest, ich kann viel mehr von den Menschen vor Ort lernen als die von mir. Und so denke ich auch heute noch. Und ich habe halt sehr viele Menschen aus der Entwicklungshilfe getroffen. Das war auch teilweise erschreckend. Weil entweder waren es Idealisten oder Zynisten, und häufig sind aus den Idealisten nachher Zynisten geworden, weil Entwicklungshilfeprojekte immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind. Mhm. Und in meiner Doktorarbeit war ich auch in vielen ländlichen Gebieten und habe mit den Menschen vor Ort Interviews geführt. Und wie oft habe ich gehört, ja, hier gab es dieses tolle Entwicklungshilfeprojekt, das ging 3 Jahre und das ist jetzt schon ein Jahr zu Ende und leider ist es jetzt alles viel schlechter als vorher. Ja, also dass Entwicklungshilfe hingekommen ist, es gab einen Aufschwung, die Bevölkerung hat sich engagiert, die Hilfe wird eingestellt oder die Projektleitung geht weg, das Projekt von außen geht weg und das Projekt stirbt. Und das ist für die Menschen vor Ort immer sehr ernüchternd gewesen und für mich in dem Fall auch, sodass ich festgestellt habe, Entwicklungshilfe ist nicht meins. Also auch dieser Blick so von oben herab, ja, ich finde, das ist auch so ein Blick, ich komme jetzt und helfe anderen Menschen. Da kommen wir nachher noch zu meinem neuen Thema, ne? Das passt einfach nicht. Ja? In Indien leben so viele hochintelligente Menschen. Es gibt eine riesige Mittelschicht, so viele engagierte Nichtregierungsorganisationen. Und da denke ich, also damals hat es angefangen und heute denke ich auch noch so, also wir haben so viel zu tun in Deutschland selber. Wir brauchen nicht in Entwicklungsländer gehen und da helfen. Im Gegensatz, wir können sehr, sehr viel von den anderen Ländern lernen. Das war für mich damals ausschlaggebend.
Ja, und ich glaube, das ist auch ein Thema, über das wir jetzt noch Stunden weiterreden können. Also es ist ja wirklich auch sehr allumfassend. Aber dein Einstieg bei der AOK um jetzt auf das Thema wieder zurückzukommen, war ja dann gesetzt. Und da warst du ja auch sehr, sehr lange. Und kannst du einmal kurz so einen Durchlauf machen über die Jahre und was dich dann letztendlich zu deinem heutigen Thema geführt hat?
Ja, sehr gerne, Sandra. Genau, ich war bei der AOK und habe das Trainee-Programm durchlaufen, habe verschiedene Bereiche kennengelernt, vom Controlling über Personalentwicklung, Krankenhausmanagement, war also von Krankenhausverhandlung bis hin zu Auswahlseminaren, hat man als Trainee alles mitgemacht. Mhm. Und habe dann in der Vertragsabteilung angefangen. Und da war auch mein erster Gedanke, oh, Vertragsabteilung, das klingt schon wieder so langweilig. War es dann aber überhaupt nicht. Damals ging es halt um die Disease-Management-Programme wurden eingeführt. Das sind Programme für chronisch Kranke, zum Beispiel für Diabetiker, damit die kontinuierlich versorgt werden. Und ich habe dann ganz viel Projektarbeit gemacht und das war natürlich super spannend, mhm. weil das dann auch abteilungsübergreifend war. Ich hatte dann ein Projekt, das hieß Arztberatung. Ich habe also innerhalb der AOK Nordwest die Arztberatung aufgebaut. Das gab es vorher noch nicht. So ein Service, wo wir Arztpraxen mit unseren Mitarbeitern besuchen und zu den neuesten Themen aufklären, wie man verschiedene Verordnungen ausfüllt. Also ihnen Unterstützung in allen bürokratischen Themen, die uns halt als Krankenkasse betrifft, bietet. Und dann hat sich mein Arbeitsleben auch weiterentwickelt in andere Themen. Also ich habe viel Projektarbeit gemacht, Arztberatung. Dann habe ich zwischendurch noch ein Kind bekommen, habe also Elternzeit genommen. Und nach meinem Wiedereinstieg nach der Elternzeit habe ich dann habe ich mich auf eine Abteilungsleitung beworben, war dann Abteilungsleiterin bei der AOK für Verträge. Und da war alles dabei. Da ging es vom Taxifahrer über die Hebamme, Hilfsmittelversorgung, Heilmittel, Physiotherapeuten, Logopäden, alles, außer Ärzte, Krankenhäuser und Pflege. Und unsere Abteilung war dafür zuständig, halt Vertragsverhandlungen zu führen. Also war dann nochmal ein anderer Schritt Richtung Verträge und Vertragsverhandlungen. Und das war auch sehr herausfordernd. Wir hatten gerade fusioniert mit Schleswig-Holstein. Das heißt, ich hatte auch eine Abteilung, die bei Hamburg saß und in Dortmund. Viel Reisetätigkeit war damit verbunden. Also sehr spannende Zeit wieder. Und dann haben wir nochmal, gab es nochmal eine Umstrukturierung und ich habe mich wieder auf ein anderes Thema beworben, nämlich auf das Thema integrierte Versorgung. Integrierte Versorgung ist halt übergreifend auch gerade für chronisch Kranke gedacht. Und integrierte Versorgung war auch ein Thema, was mir sehr am Herzen lag, weil ich intern schon an unserer Akademie das Thema Managed Care unterrichtet habe, wo es halt auch um nicht nur um Disease Management ging, sondern auch um integrierte Versorgung, neue Versorgungsformen. Und da habe ich dann den Fachbereich übernommen und war dann zuletzt Fachbereichsleiterin für besondere Versorgungsformen. Und da vielleicht nochmal so, das ist jetzt ziemlich lange Spanne gewesen, auch die erste Reaktion, als ich in meiner Familie erzählt habe, ja, ich habe jetzt promoviert und fange bei der AOK an, dann war so, was? Du hast jetzt promoviert und gehst zur AOK? Weil man immer denkt, ja, Krankenkasse, ne, das sind die, die am Schalter sitzen. Mhm. Und deswegen ist mir nochmal wichtig zu sagen, also es ist so viel mehr. Und gerade in dem Themenbereich, wo ich zuletzt gearbeitet habe, integrierte Versorgung, haben wir halt Innovationsfondsprojekte gemacht, mit Universitäten zusammengearbeitet, um neue Versorgungsformen auszuprobieren, wie Telemedizin, E-Health. Wir hatten ein Projekt, wo wir eine App für Schwangere entwickelt haben. Madita hieß das Projekt. Und sehr, sehr viel innovative Ideen uns angeschaut haben, zum Beispiel VR-Brillen zur Angstbekämpfung und geguckt haben, wie kann man solche Themen in die Gesundheitsversorgung integrieren und wie können wir uns als Krankenkasse dafür stark machen. Ja, mhm. Das ist so der AOK-Spannbogen.
Und dann kam es zum Burnout.
Genau. Und dann kam es zum Burnout. Also ich habe immer schon ein hohes Arbeitslevel gehabt und auch einen hohen Stresspegel. Hatte ja schon gesagt, also dann Führung aus Distanz, das brachte dann zu Corona-Zeiten nochmal ganz andere Herausforderungen mit sich. Also ich hatte dann meine Mitarbeiter in Kiel und in Dortmund sitzen. Und ja, sehr, sehr viel lief halt dann, ne, über Webkonferenzen, Videokonferenzen. Und wie das so ist in der Arbeitswelt, die Projekte wurden nicht weniger und die Herausforderungen natürlich auch nicht, weil wir uns ja immer wieder an den Gesundheitsmarkt anpassen mussten und auch immer wieder neue Gesetze rauskamen. Und da haben sich die Zeiten vervielfacht. Und die Belastung und dieser Spagat zwischen der Führungsarbeit und Familie zu Hause, also es war nicht nur die Arbeit, die zum Burnout geführt hat. Ne? Ich hatte schon immer hohe Belastungsphasen, dann kam mal wieder Pausephasen, dass ich mich regenerieren konnte. Und ich war eigentlich immer der Meinung, ich krieg nie Burnout. Ja, weil ich habe gedacht, ich bin so ein optimistischer Mensch, ich achte auf mich, ich mache immer meine Mittagspause, ich mache immer meinen Mittagsspaziergang, ich mache total viel Sport und deswegen habe ich gedacht, na, mich trifft das nicht. Und dann merkte ich aber, wie ich immer energieloser wurde, wie mich Themen nicht mehr interessiert haben, dass ich auch keinen Sinn mehr in meiner Arbeit gesehen habe, dass ich mich zunehmend fremdbestimmt gefühlt habe. Dieses Gefühl, ich laufe immer diesen ganzen Gesetzen hinterher und ich kann gar nicht innovativ und kreativ sein, so wie ich es gerne möchte. Ich muss mich sehr, sehr viel abstimmen. Ich bin 60 Stunden die Woche unterwegs. Ich habe null Zeit für meine Familie. Und das war alles schon sehr hoch. Und dann kam es noch dazu, dass ich noch einen privaten Schicksalsschlag hatte. Mein Vater ist gestorben und das war für mich damals sehr, sehr dramatisch. Ich bin Einzelkind und von der Diagnose bis zum Todeszeitpunkt, also er ist an Krebs gestorben, waren es 4 Wochen. Also er hat quasi die Diagnose bekommen, Blasenkrebs, und ich bin dann sofort hin, ich habe ihn begleitet, ich habe mir eine Auszeit genommen und trotzdem war das natürlich dann super rasant in den 4 Wochen. Und das war so das Tröpfchen, das hat das fast zum Überlaufen gebracht. Ja, und das war auch, ich habe nach der Beerdigung, also ich habe ungefähr 7 Wochen Auszeit gehabt, bin dann nach der Beerdigung auch wieder eingestiegen im Berufsalltag. Aber ich habe gemerkt, es interessiert mich alles nicht mehr. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich konnte nicht mehr zuhören. Ich habe alles Mögliche vergessen. Ich wusste nicht mehr, was in der Sitzung gesagt wurde. Und ich war super dünnhäutig, ne? Also als Führungskraft braucht man schon mal ein dickes Fell. Ne? Ist ja nicht alles Sonnenschein, es gibt auch viel Kritik. Und ich merkte, ich kann das überhaupt nicht mehr ab, wenn irgendwas Kritisches passiert. Und bin dann auch nach einer Sitzung im Büro zusammengebrochen, in Tränen ausgebrochen und habe gemerkt, ich kann nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Und dann hatte ich großes Glück, dass meine Hausärztin mich damals direkt krankgeschrieben hat, als ich ihr das alles berichtet habe. Und das wäre auch eine Empfehlung an jeden, der sich in so einer Phase befindet, wo er merkt, es geht nicht mehr, ich habe keine Energie mehr, wirklich erstmal rauszugehen. Und bei mir war es tatsächlich so, dass der Tod meines Vaters mich in eine Lebenskrise gestürzt hat. Ja, das ist... Und ich sehe das häufig jetzt auch in meiner Arbeit, dass es so ein dramatisches Ereignis ist, was uns natürlich zum Nachdenken zwingt. Ja, mein Vater ist gestorben und ich habe gedacht, ja, ist mein Leben das so, wie ich leben möchte? Ist das so, wie ich es mir immer gewünscht habe? Und möchte ich jetzt so weitermachen? Und die klare Antwort war nein, weil ich bin nicht glücklich. Ich möchte so nicht weiterleben. Ja, und auch wenn jemand stirbt, dann denkt man ja auch nochmal über das Leben von demjenigen da, ja, in dem Fall halt von meinem Vater. Und auch da habe ich gedacht, ja, was waren so die besten Zeiten, die schönsten Zeiten? Ne? Und das sind die Zeiten natürlich, wenn man als Familie Sachen unternimmt, wenn die Kinder jung sind. Und ich habe gemerkt, dass es mir sehr wichtig ist, Zeit mit meiner Familie zu verbringen, Zeit für meine Tochter zu haben. Die ist jetzt 10 Jahre alt. Und nicht mein ganzes Leben in die Arbeit zu stecken und meine Familie irgendwie so nebenbei zu führen. Und also ganz, ganz viele Themen sind hochgekommen in der Burnout-Phase. Ich hatte auch total großes Glück, habe sofort eine Psychotherapeutin gefunden. Ne? Ich kannte das ja aus meiner Arbeit, dass man da sehr viel und sehr lange telefonieren muss und häufig niemanden findet. Ich hatte mir dann 30 Ärzte herausgesucht aus dem Internet. Und bei der ersten noch lief ich an und habe sofort einen Termin bekommen. Das war ein ganz großer Glücksfall. Und das empfehle ich auch jedem, also wirklich Psychotherapie zu machen. Dann hat es nochmal 6 Monate gedauert, bis ich mich getraut habe, auch in die Klinik zu gehen. Ich wollte erst nicht in der Klinik einen stationären Aufenthalt zu machen. Im Nachhinein war das das Beste, was ich machen konnte. Auch das, wo ich jedem die Angst nehmen möchte, in die Klinik zu gehen, weil es ist wirklich wichtig, im Burnout auch mal rauszukommen aus dem eigenen Umfeld, weil man so in seinen Gedanken und in seinem Umfeld festgefahren ist, dass man vieles gar nicht sieht und vieles gar nicht merkt, was einen noch alles bedrückt. Bei mir stand natürlich die Arbeitsbelastung und der Tod meines Vaters im Vordergrund. Und in der Klinik habe ich für mich gelernt, dass es noch ganz, ganz viele andere Themen sind. Also es war eine super wichtige Zeit. Ich habe dort ganz tolle Menschen kennengelernt und ganz, ganz viel über mich gelernt. Und ich wollte erst nicht rein in die Klinik und dann wollte ich nicht wieder raus.
Ah, sehr gut.
Ja, bitte gehen Sie jetzt.
Ja, also ich war in Oberstdorf in der Adula-Klinik. Das ist eine psychosomatische Klinik, die auch so einen ganzheitlichen Ansatz verfolgt, wo es auch um Ernährung geht, um alle Einflüsse auf deine Gesundheit, wo viel über die Gruppe auch gemacht wird. Dann natürlich dieses wunderschöne Umfeld da in Oberstdorf mit den Bergen, wo man auch tolle Wanderungen machen kann und so weiter. Und ganz viele verschiedene Therapieformen und vor allen Dingen auch Selbsthilfegruppen habe ich da kennengelernt. Und vorher habe ich halt gedacht, ja komm, was soll ich jetzt in der Klinik? Ne? Ich habe so ein bisschen Burnout und Depressionen, aber ich bin nicht krank genug für eine Klinik, habe ich gedacht. Weil ich dachte, naja, in eine Klinik, da gehen nur die, die Selbstmordgedanken haben oder die Sucht, also süchtig sind. Mhm. Und ich habe gedacht, na, das bin ich ja nicht. Ja. Ich habe keine Selbstmordgedanken, ich bin nicht süchtig. Also ich bin gar nicht krank genug für die Klinik. Und dann habe ich festgestellt, ja doch, definitiv war ich krank genug, um in eine Klinik zu gehen. Und ja, habe ganz, ganz viel für mich da mitgenommen aus der Klinik. Feststellung, mit 2 Themen kommst du in die Klinik hin und mit 10 Themen gehst du wieder nach Hause. Was richtig gut war, war die Trauerverarbeitung, weil ich vorher auch mir überhaupt keine Zeit genommen habe zu trauern. Und das ist auch was, was ich jetzt oft feststelle, dass wir uns keine Zeit für Gefühle nehmen. Und das ist auch was ich in der Klinik gelernt habe, dass meine Depression und mein Burnout dadurch entstanden sind, dass ich jahrelang alle Gefühle, die mir nicht gepasst haben oder die gerade mich gestört haben, weggedrückt habe. Vor allen Dingen solche Gefühle wie Trauer, Wut, Angst, also alle Gefühle, die in Anführungszeichen negativ für mich damals waren. Mhm. Und das ist für mich die wichtigste Erkenntnis auch aus der Klinik gewesen. Und natürlich dann auch die Trauerverarbeitung. Und in der Klinik wieder einen Zugang zu meinen Gefühlen zu finden. Weil das ist uns ja, das ist uns ja oft gar nicht bewusst, dass wir diese Gefühle abgeschnitten haben. Ne? Bei mir war es so, ich habe gedacht, erfolgreiche Führungskraft, die darf natürlich empathisch sein und empathisch auf Menschen zugehen und natürlich Gefühle haben, aber also die muss möglichst immer gut gelaunt sein und auf keinen Fall weinen auf Arbeit, geht überhaupt nicht, oder in einem Meeting irgendwelche Gefühle zeigen, das wäre ja Gesichtsverlust, ne? Und das durfte ich dann alles, also das lerne ich bis heute, das ist nicht abgeschlossen, wie wichtig es ist, über die eigenen Gefühle zu sprechen und vor allen Dingen die eigenen Gefühle zuzulassen, weil in meinen Augen ist es das, was uns depressiv macht und in den Burnout treibt, dass wir uns von unseren Gefühlen abschneiden und damit ein Gefühl für unseren Körper verlieren. Ja, ich habe ja gar nicht gemerkt, dass ich Burnout hatte. Ich bin auf eine Party gegangen und nach dem Kaffee trinken habe ich mich bei den Freunden auf die Couch gelegen und habe geschlafen, während die anderen Party gemacht haben. Ja, das war normal. Ich war einfach immer müde. Ja.
Anja, hat denn die ganzen Erkenntnisse, die du in der Klinik und in der Zeit danach gewonnen hast, haben die dann auch letztendlich zu der Entscheidung geführt, dass AOK jetzt kein Arbeitgeber mehr für dich ist? Oder woher kam dann der Wunsch, das jetzt auch beruflich auszuüben?
Ja, also das ist mir ganz schwer gefallen, auszusteigen bei der AOK, weil ich da eine super Zeit hatte, eine tolle Karriere. Ne? Also ich war Fachbereichsleiterin, ich hatte ein super Einkommen, einen sicheren Job und das ist mir ganz schwer gefallen, das loszulassen. Ich habe aber gemerkt, dass ich mich dort nicht so entfalten kann, wie ich möchte und dass ich dort nicht so sein kann, wie ich möchte. Also ich habe für mich zusammengefasst, ich kann dort nicht authentisch sein. Ich kann dort nicht meine Gefühle so zeigen, wie ich es gerne möchte. Ich kann dort nicht in dem Maße kreativ sein, wie ich möchte. Und das ist das, was ich jetzt brauche. Ich möchte jetzt innovativ und kreativ sein. Und dann habe ich mich natürlich auf Suche erstmal begeben. Ich habe erstmal geschaut, was gibt's denn alles für Themen, die mich interessieren. Tatsächlich auch vielleicht nochmal zurück zur Uni als Online-Dozentin. Habe mich auch auf verschiedene Sachen beworben. Muss aber sagen, dass ich auch lange, lange Zeit gebraucht habe, um aus diesem Burnout rauszukommen. Also es war nicht... Also man denkt ja oft, man geht in der Klinik und dann kommt man raus und dann ist man gesund. Das ist nicht so. Nach der Klinik, im Gegenteil, nach der Klinik bin ich eher nochmal in ein tieferes Loch gefallen und habe da nochmal lange gebraucht, rauszukommen und hatte dann großes Glück, außerhalb der normalen medizinischen Versorgung hier jemanden zu finden, der The Work von Byron Katie macht. Und damit beschäftige ich mich jetzt ganz intensiv. Und da geht es halt darum, wie du deine negativen Gedanken hinterfragst und überhaupt deine ganzen Gedankenmodelle und dein ganzes Denken hinterfragst und zu einem positiven Denken, zu einer anderen Sichtweise auf dein Leben kommt. Und das war für mich so der Turnaround. Das war für mich der Punkt, der mich aus dieser Negativspirale geholt hat. Also die Depression war nicht weg nach der Klinik. Mhm. Und auch der Burnout war nicht weg, sondern ich habe mich dann mithilfe von The Work ganz langsam da rausgearbeitet. Und aus meiner Sicht ist es auch so, nach dem Burnout ist vor dem Burnout. Also es ist nicht so, dass man einmal Burnout hat, dann ist man fertig und danach kann es wieder locker fluffig weitergehen. So ist es nicht, sondern das war auch nochmal so ein entscheidender Punkt. Ich habe in der Klinik Menschen getroffen, die waren schon beim vierten Burnout. Ja, also die erschreckendsten Erkenntnisse aus der Klinik war, es geht auch viermal Burnout zu bekommen und wie viele junge Menschen schon Burnout haben. Ja, also da ging es ab 19 Jahre los. Es waren viele in den 20ern da, also die jetzt Burnout während der Studentenzeit hatten, Burnout während der Abschlussarbeit oder danach, wenn es auf Jobsuche geht nach dem Studium. Also das war für mich erschreckend, weil vorher war für mich Burnout immer so eine Erkrankung für alte Leute, sage ich jetzt mal. Mhm. Und während dieser Suchzeit, also wo ich mich immer weiter aus meinem Burnout herausgearbeitet habe, habe ich festgestellt, dass ich einmal diese Methode so toll finde und deswegen auch die Ausbildung mache zu The Work von Byron Katie. Und kann ich euch dann gleich nochmal ein bisschen was vorstellen, damit man überhaupt eine Vorstellung hat, was das ist. Und habe gemerkt, dass ich wirklich für das Thema brenne, weil ich gemerkt habe, wie wichtig das ist, auf sich selber zu achten, wie viele Themen da reinspielen. Von Themen wie Selbstliebe, Selbstfürsorge, gesundheitliche Themen, Ernährung, und generell mein ganzes Denken, was mich halt zu diesem Burnout führt, ja, dass wir immer dieses Perfektionistische haben. Ich muss immer perfekt sein. Ich muss immer Leistung bringen, ja. Und dass das die Themen sind, mit denen gerade sensible Menschen und oder hochsensible Menschen auch oft nicht so gut zurechtkommen und dann daran scheitern, an dem Leistungsdruck und dem Perfektionismus. Und dass das aber Themen sind, die wir in uns selbst tragen. Und das habe ich gemerkt, dass ich für Burnout brenne, aber für die Burnout-Vermeidung, ne? Für Burnout-Vermeidung, Burnout-Survival, anderen Menschen zu helfen, da ihren Weg heraus oder da durchzufinden, am besten gar nicht erst reinzugeraten. Mhm. Und auch zu dem Thema Gefühle, ja, weil ich für mich festgestellt habe, ich habe immer gedacht, Gefühle sind eine Schwäche. Ja, ich habe immer Leute, die halt sehr emotional waren, für schwach gehalten. Und habe festgestellt, genau das Gegenteil ist der Fall. Ja? Gefühle sind meine Stärke. Und bei LinkedIn schreibe ich auch viel über Gefühle. Und auch bei Instagram teile ich viel. Und ich merke, wie gut ich das kann. Also wie gut ich Gefühle in Bilder fassen kann. Weil es ist natürlich super schwer, über Gefühle zu sprechen. Und gerade über Gefühle, über die wir vielleicht nicht gerne reden, wie Angst und Trauer und Wut, ja, mhm. Versagensangst. Ja, ich habe in meiner ganzen Arbeitszeit noch nie über Versagensangst gesprochen, aber ich habe sie immer gehabt. Ja, ich habe Albträume gehabt nachts, dass ich es nicht schaffe, dass ich das nächste Projekt in den Sand setze, dass ich meiner Führungsposition nicht gewachsen bin. Und da spricht keiner drüber. Aber diese Ängste haben wir ja. Ja, oder Angst in einem Meeting, was vorzustellen, zu sprechen. Und da möchte ich auch Menschen dazu ermutigen, über ihre Gefühle zu sprechen und auch in der Arbeitswelt das zuzulassen, mehr über Gefühle zu sprechen, dass es normal wird, zu sagen, ich habe heute dieses wichtige Meeting, ich habe Angst, können wir vielleicht das vorher nochmal üben oder schön, kommst du vielleicht mit in das Meeting und offen darüber zu sprechen und auch als Führungskraft da Vorbild zu sein, dass es total richtig ist, Gefühle zu haben und auch zuzugeben, Angst zu haben, ne? Und zu sagen, und ich gehe so und so damit um und das hilft mir bei Angst und andere damit den Weg zu erleichtern.
Ja, du hörst uns gespannt hier lauschen, ne? Also man könnte jetzt noch auch darüber stundenlang noch reden. Ich würde aber trotzdem ganz gerne zum Ende kommen. Mhm. Da geht meine Frage einmal kurz noch an Michael. Hast du noch eine Frage an die Anja?
Ja, vielleicht kannst du das, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, wie du Menschen helfen möchtest, da noch mal einmal kurz ansetzen und einmal erklären, was ist genau dein Angebot? Also wenn ich jetzt tatsächlich in der Situation bin, also ich habe das Gefühl, ich brauche Unterstützung, wie komme ich da mit dir zusammen?
Genau, also entweder über meine Webseite oder LinkedIn. Ich biete halt dieses 1:1 Mentoring an. Und als erstes gibt es so ein Kennenlerngespräch. Und ich arbeite mit The Work von Byron Katie. Und das würde ich euch kurz einmal vorstellen. Ich finde das auch für Studenten wichtig. Und das Tolle daran, das ist eine Technik, die kann jeder erlernen. Es ist eine Technik, die Gedanken zu hinterfragen. Und mit dieser Technik schaffe ich es, das Drama in meinem Kopf aufzuräumen. Und damit man sich's besser vorstellen kann, so ein typisches Beispiel wäre zum Beispiel, wir haben gerade über Versagensangst gesprochen, dass Studenten oder Sandra, Studenten, die du betreust, während der Doktorarbeit, Diplomarbeit sagen, ich werde in der Prüfung versagen. Ja, ich werde in der Prüfung versagen. Und dann ist die Technik so, dass man diesen Gedanken hinterfragt. Ja, denn dieser Gedanke, ich werde versagen, der sitzt oft so tief drinne, dass er die Menschen blockiert. Ja, es kommt zu einer Schreibblockade, es kommt zum Blackout in der Prüfung, weil dieser Gedanke uns bestimmt. Und diese Technik hilft dir dabei, diese Gedanken zu hinterfragen und umzuwandeln. Also aus "Ich werde in der Prüfung versagen" wird dann: Wir fragen: Ist das wahr? Kann das wirklich wahr sein? Was fühlst du, wenn du diesen Gedanken hast? Was für Gefühle und Bilder kommen aus deiner Vergangenheit hoch? Und was wärst du ohne diesen Gedanken? Und dann wird dieser Satz abgewandelt und wir finden Beispiele für jede Abwandlung dieses Satzes. Also aus "Ich werde in der Prüfung versagen" wird "Ich kann in der Prüfung versagen". Ja, natürlich kann es passieren, dass du in der Prüfung versagst. Ja, es kann sein, du hast nicht genug gelernt. Es kann sein, es kommen Themengebiete dran, die dir nicht liegen. Es ist möglich, aber du kannst ja die Prüfung auch nochmal wiederholen. Ja, also man findet immer Beispiele dann für den anderen Satz. Das nächste wäre, ich darf in der Prüfung versagen. Natürlich darfst du in der Prüfung versagen. Du musst diese Prüfung nicht schaffen. Du kannst die Prüfung wiederholen und wenn du sie schon zweimal verhauen hast, vielleicht ist es dann tatsächlich nicht dein Themengebiet. Was passiert denn wirklich mit deinem Leben, wenn du diese Prüfung versagst? Was hat das für Auswirkungen auf dich? Dann nächste Umkehrung. Ich kann nicht in der Prüfung versagen. Ja, du hast dich ja super vorbereitet, du hast gelernt, du hast in der Lerngruppe. Du kannst gar nicht versagen in dieser Prüfung. Also auch dafür finde ich Beispiele. Und die letzte Umkehr wäre dann, ich werde nicht in der Prüfung versagen. Ja, genau, weil du hast dich vorbereitet, du hast alles für diese Prüfung gemacht, du hast alle Themengebiete drauf. Und wenn eine Frage mal nicht genau das ist, was du geübt hast, dann hast du schon ganz viel Wissen in deinem Studium angehäuft, um das zu schaffen. Und du kannst es schaffen. Ja, und das war jetzt so ein ganz kurzer Durchlauf. Und das ist es aber, was ich mache. Also in dem Gespräch finde ich heraus, was ist der Satz, der dich beeinflusst? Ja, wir schauen, was ist das, was dich blockiert? Also ist es, mein Professor vernachlässigt mich, ich werde in der Prüfung versagen, ich bin nicht gut genug. Und dann nehmen wir diesen Satz und gehen diesen Satz durch und in den Abwandlungen und durch diese Beispiele merkst du dann, dass nicht der erste Satz wahr war, sondern dass jede Abwandlung auch Wahrheit in sich trägt. Und das hilft dir, von diesem "Ich werde in der Prüfung versagen" wegzukommen und dann hinzu "Ich werde nicht versagen". Und also ich finde diese Technik genial. Ich wende sie immer an und ich merke halt jetzt immer schon, wenn diese Gedanken hochkommen, ne? Also wir sind ja nicht frei von diesen Gedanken. Ich denke auch oft, ich bin nicht gut genug oder ich werde das nicht schaffen. Ne? Ich denke das auch, aber dann merke ich sofort, ah, da ist wieder dieser Gedanke und dann kann ich mit diesem Gedanken arbeiten und dann blockiert dieser Gedanke mich. Mhm. Ne? Und meine Erfahrung ist, wenn du das, also dreimal, also bei mir waren es 3 solche Sitzungen, dass ich das verinnerlicht habe, wie es geht und mir hilft es ungemein und ich würde mich super freuen, wenn das noch mehr Menschen hilft, weil ich finde, positiv denken macht das Leben so, so viel leichter.
Oh, wunderbar. Das ist doch ein guter Schlusssatz.
Ja, danke.
Genau. Und wir, wenn du uns noch Links zukommen lässt, dann stellen wir die natürlich gerne für unsere Zuhörerinnen auch in die Shownotes und genau, wer sich angesprochen fühlt, darf dann natürlich auch draufklicken oder auch gegebenenfalls Kontakt zu dir aufnehmen.
Okay. Lieben Dank, Sandra. Vielen lieben Dank, Michael. Und ganz lieben Dank draußen an die vielen Geografenseelen, die unterwegs sind.
Alles klar. Danke dir, Anja, für das sehr offene und also sehr privat offene Gespräch auch. Und ja, alles Gute für dich.
Dankeschön.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Der schulische Berufswunsch Wetterexperte von unserem nächsten Gast Markus Müller wurde durch einen Einstellungsstopp vereitelt. Heute macht er was ganz anderes. Er berät nämlich als Senior Advisor bei der finnischen Wirtschaftsförderung deutsche Unternehmen zu Investitionen in Finnland. Ja, weshalb er bereits im Studium am Polarkreis landete und warum sein Lebenslauf wie geplant aussieht, aber nicht ist, das verrät er uns in der nächsten NA699-Folge. Verpasst die nicht und abonniere am besten gleich den Podcast.